Wikipedia. Und zwar, wir sprechen von den Kurden, wir sprechen von der AKP-Partei. Und vielleicht, Inge, erklär du uns doch einmal, was ist die Bedeutung der Kurden überhaupt in der Türkei? Erstens mal, wie viele sind es prozentual? Das muss man immer ganz kurz erwähnen, damit man die Größenordnung so einigermaßen abschätzen kann. Benutzt doch bitte auch dieses Mikrofon.
Ist das Mikrofon? Kann man mich hören?
Ja.
Die Kurden sind etwa 15% der türkischen Bevölkerung oder der Bevölkerung der Türkei, so rum. Die Türkei hat im Moment so um die 73 Millionen Einwohner. Das heißt, wie viele Kurden gibt es dann? 16 Millionen oder sowas. Die Kurden in der Türkei sprechen mehrheitlich Nordkurdisch, Komanchi-Kurdisch wird das genannt werden. Es gibt aber eine starke Minderheit, die Sasa spricht, das ist eine andere Sprache. Und dann gibt es die Mehrheit der Kurden grundsätzlich in der Region sind Sunniten, aber es gibt gerade in der Türkei auch eine starke Minderheit der Aleviten. Es gibt kurdische Aleviten und es gibt auch eine Minderheit der türkischen Aleviten.
Also bitte jetzt erläutern wieder Minipedia Aleviten, nicht zu verwechseln mit den Alawiten, die wir in Syrien haben. Und wie viele sind das?
Oh, wie viele?
Ja, ich bin auch etwa 15% ungefähr.
Ja,
das ist die Größenordnung, die gesagt, geschrieben wird. Ja.
Genau. Und die Aleviten sind nicht, sie haben Ähnlichkeiten mit den Alawiten in Syrien, sind aber nicht das Gleiche. Es ist eine Religion, ich würde sagen, eine typische synkretistische Religion, in der man Elemente des Islams, vor allen Dingen des schiitischen Islams, findet. Also die Ali-Verehrung spielt eine große Rolle, aber auch des Christentums und anderer Religionen. Das Besondere an den Aleviten ist, dass sie ihre Gebetshäuser sind nicht Moscheen, sondern sogenannte Cem-Evis. Und die Cem-Evis in der Türkei, das sind Versammlungshäuser, in denen die dienen auch als Kulturzentrum. Der Status der Frauen ist ein anderer bei den Aleviten. Und das Besondere ist, dass die Cem-Evis im Gegensatz zu den Moscheen nicht als Gotteshäuser unterstützt werden, finanziert werden. Eine der großen Behörden in der Türkei oder vielleicht sogar die größte Behörde ist die Diyanet, die Religionsbehörde, die seit Ende der 80er Jahre Moscheen baut, auch in den alevitischen Gebieten Moscheen baut, aber die Cem-Evis kriegen von diesem Topf nichts ab. Und es gab vor ein paar Jahren mal, das weiß Christiane besser, da war ich noch nicht in der Türkei, eine Auseinandersetzung im Parlament, dass es einen Gebetsraum für die Aleviten gibt. Und das wurde dann abgelehnt. Ja.
Noch was in Form von Minipedia zurück zu den Kurden. Christiane Schlözer erwähnte PKK. Und dann von europäischer Warte aus wird sie oft so wahrgenommen, als sei die PKK die einzige Partei. Und Öcalan, der ja mal zum Tode verurteilt gewesen ist, also als Terrorist, PKK-Terrorist, der spielt im Hintergrund immer wieder eine wesentliche Rolle. Aber die kurdische Realität, die politische, ist ja noch komplexer, nicht wahr?
Ja, aber die PKK hat eigentlich so einen Alleinvertretungsanspruch und sie hat ihn auch weitgehend durchgesetzt. Jedenfalls bei den linken politisierten Kurden. Man muss sagen, dass alle großen Parteien, kurdischen Parteien, die es gab, die alle aus einer Strömung kommen, sozusagen enge Verbindungen zur PKK haben. Das wird inzwischen auch gar nicht mehr bestritten. Es gab andere kurdische Parteien und Politiker immer wieder, aber sie haben es nicht geschafft, sozusagen neben der PKK zu bestehen.
Jetzt hat Christiane, hast du ja erwähnt, ausländische Journalistinnen und Journalisten, nein, ich möchte erst von Inga Rock und dann auch von dir. Ausländische Journalistinnen und Journalisten sind nicht gerade beliebt jetzt, weil ihr schreibt ja nicht gerade, macht ja keine Hofberichterstattung zu Erdogan. In welcher Form wirkt sich das aus auf deine Arbeit und auf deine Arbeit?
Also auf meine Arbeit hat sich es bisher konkret nicht ausgewirkt, muss ich sagen. Also ich wurde bisher nicht schlecht von der Polizei behandelt. Das ist aber Kollegen passiert. Es sind Kollegen während der Gezi-Proteste festgenommen worden. Und es sind jetzt auch Kollegen, die in Syrien waren, da über die grüne Grenze gegangen sind, was ja üblich ist und was der einzige Weg ist, was auch nie ein Problem war oder im Großen und Ganzen kein Problem war, sind auf dem Rückweg festgenommen worden und drei der Kollegen sind über Tage hinweg festgehalten worden und dann aus dem Land gewiesen worden. Solche Dinge passieren heute, ja. Und an Demonstrationen, dass man früher, also das erzählt vielleicht besser Christian, weil du die früheren Zeiten kennst, ich kenne nur die Zeiten seit Gezi und ich kam immer durch. Also es gab Situationen während der Proteste, wo die Polizei rumgeschossen hat wie wild und dann hat es auch Journalisten getroffen, aber also ich hatte eine Situation, wo einer so ein bisschen durchdrehte, fand ich, ja, und dann habe ich denn meine Pressekarte, oder ich war gekennzeichnet als Presse und habe zugerufen, wir sind Journalisten, und dann hat er wieder weggedreht, ja. Aber es anderen Kollegen sind, ist übel mitgespielt worden.
Aber vielleicht ist es mehr das gesamte Verhalten. Also in der Anfangszeit der Erdogan-Regierung wurde der Kontakt zu den ausländischen Journalisten gesucht. Wir wurden sozusagen auch als, ja, wir konnten Interviews machen, wir hatten Zugang. Ich habe Erdogan mehrfach interviewt, ich habe Abdullah Gül und Davutoğlu und viele andere Politiker. Es war möglich. Wenn wir heute ein Interview mit Erdogan beantragen würden, ich glaube nicht, dass das klappen würde. Auch Abdullah Gül in seiner letzten Zeit, er wollte mit niemandem mehr sprechen. Es gab viele Versuche und sie wurden alle abgeblockt.
Ja, machen wir jetzt mal noch den Versuch von Psychologie. Ja, was hat den Erdogan dazu bewogen, diese Wende zu vollziehen?
Ah, für mich ist es das Jahr 2007. Im Jahr 2007 gab es diesen sogenannten E-Putsch. Also das Militär hat nochmal versucht, mit einer E-Mail oder mit einem elektronischen Putsch sozusagen die Wahl von Abdullah Gül zu verhindern als Präsident, also einem AKP-Mann. Und es kam, glaube ich, ganze Menge zusammen. Die Angst vor Machtverlust beherrscht Erdogan, glaube ich. Also er hat, wenn man sich dieses Schloss ansieht, dieses Sarai, das er sich in Ankara bauen hat lassen, es ist ein riesiges Gelände. Du fährst mit dem Auto ewig herum. Und in der Mitte steht dann dieses Sarai und außerdem ist noch ganz, ganz viel Platz für viele andere. Er kann eine ganze Stadt da drin bauen. Es ist unterbunkert und dreifach gesichert und unendlich viele Räume. Also er hat sich da eingebunkert. Er hat alle Leute, die sozusagen ein bisschen liberal im Geist waren, von seinen Beratern weggebissen und hat reine Ja-Sager. Da sind Leute dabei, die glauben an irgendwelche Strahlen aus dem Weltall, die Erdogan killen könnten. Also man muss sich diesen psychologischen Zustand vorstellen.
Bewegt denn die Türkei sich in Richtung eines wirklich autoritären Staates? Also muss man damit rechnen, dass das eines Tages so sein wird wie Usbekistan oder wie Turkmenistan? Das ja wohl nicht, oder?
Ich glaube, die Türkei hat schon ein System, auch wenn es nicht sehr entwickelt ist, von Check and Balances. Sie ist eine alte Republik und es gibt Leute, die sozusagen das Republikanische nicht sich austreiben lassen. Es gibt immer Widerstandsbewegungen. Gezi war so etwas. Du weißt es nicht, ob morgen nicht wieder irgendwas ausbricht. In der Türkei weißt du nie, was morgen passiert. Also ich denke schon, und sie hat auch Intellektuelle mit rebellischem Geist. Also ich glaube, sie wird weder Iran noch Usbekistan.
Ich würde sagen, dass die Türkei war ja nie ein liberales Land, das sollten wir nicht vergessen. Sie hatte jetzt eine Phase, wo sie von ihrem autoritären Charakter, wie ich ihn nennen würde, ein bisschen verabschiedet hat, sich gewandelt hat. Aber so diese autoritäre Staatsstruktur der Kemalisten, die hat Erdogan übernommen und jetzt islamisiert, so würde ich es nennen. Ja, ich glaube aber auch nicht, dass es so wird wie Usbekistan oder Turkmenistan, ja, Türkmenbashi, ich glaube so. Aber wir finden ähnliche Charakterzüge, wenn man das, was Christiane ja gerade beschrieben hat, wenn man sich anguckt, was Erdogan für einen Kult um sich treiben lässt, ja, auch welche Bilder da inszeniert werden. Und dann nochmal, um auf die Frage davor zurückzukommen, wie dann versucht wird, Kritiker mundtot zu machen, auch westliche Kritiker, indem man ganz schnell dabei ist, uns Islamophobie vorzuwerfen. Früher hat man, ich weiß gar nicht, was die Kemalisten uns eins vorgeworfen haben, auch irgendwelche bösen Machenschaften, vielmehr genau da treffen sie sich auch wieder bei Verschwörungstheorien. Aber heute ist man ganz schnell mit der Islamophobie bei der Hand, bei jeder Kritik. Und dann gab es tatsächlich auch von AKP-Trolls Angriffe auf Journalisten, zum Beispiel der Spiegel-Korrespondent, der ja Morddrohungen bekommen hat, andere türkische Journalisten, ja, die Morddrohungen bekommen haben.
Vielleicht, bevor wir in die Diskussion, in die große Diskussion gehen, noch eine Rückfrage quasi, noch was auf die Kurden. Und die geht eigentlich an dich auch, Inga. Du sagtest ja, Christiane, also die Kurden haben innerhalb der Türkei jetzt so etwas Ähnliches wie Autonomie. Ja? Aber da kann man sagen, im Nordirak haben sie sicherlich mehr Autonomie. Was ist die Wunschvorstellung der Kurden? Wahrscheinlich immer noch einen eigenen Staat zu gründen, oder?
Theoretisch ja, grundsätzlich ja, die Kurden träumen von ihrem eigenen Staat, aber das steht jetzt nicht auf der Agenda. Also mit allen kurdischen Politikern in der Türkei, mit denen man spricht, da geht es nicht um eine Staatsgründung, sondern um tatsächlich mehr Autonomie. Und sie haben Autonomie in Stadtverwaltungsfragen, würde ich sagen, aber wenn es dann zum Beispiel um Finanzen geht, sie sind von der Zentralregierung abhängig, es wird verteilt von der Zentralregierung, das habe ich in Suruç, da wo es das große Flüchtlingslager auf der anderen Seite von Kobane gibt, von der Regierung aufgebaut als Vorzeigezeltstadt. In dieser Kleinstadt Suruç, da haben wir eine HDP-Bürgermeisterin, die haben von kurdischer Seite ebenfalls Flüchtlingslager aufgebaut und diese ganzen Flüchtlingslager wurden aber von den Kurden finanziert, also durch Solidaritätskampagnen. Da haben andere Städte, haben Zelte geliefert, eine Stadt hat fürs Essen gesorgt, aus dem Ausland wurden Gelder geschickt, aber von der Regierung haben sie nichts gekriegt. In Sicherheitsfragen, ja, wenn die AKP, wenn die Regierung beschließt, uns passt diese Demonstration nicht, dann werden die Demonstrationen in Tränengas erstickt und das passiert ja auch. Und da wollen sie mehr. Was wollen sie konkret? Das ist, es gibt eine Debatte, sie nennen es nicht Autonomie, sie nennen es Eigenverwaltung, ganz komplizierten Begriff, den sie da erfunden haben, ja, die Verwaltung der Völker auf kommunaler Ebene. Sie sagten, wir sind darauf vorbereitet. Wie schaut es aus? Sie sagten, das Beispiel dafür ist Syrien, Kobane und die kurdischen Gebiete, die unter PKK-Kontrolle dort sind. Also das ist eine andere Partei, aber die ist faktisch und alle Leute sehen das so, ist das die PKK, die da Wahlen abhalten. In diesen Wahlen ist es dann aber so, dass es einen Prozentualanteil gibt für Parteien, für Organisationen, für Intellektuelle. Und durch diesen Wahlmodus ist zum Beispiel sichergestellt, dass eigentlich die PKK die Mehrheit hat. Da sowas Ähnliches haben sie in der Türkei parallel aufgebaut in den letzten Jahren. Und sie sagen, ja, wenn das alles scheitert, wenn Erdogan nicht auf uns zugeht, und das muss man ganz klar sagen, die Kurden, da gibt es keinen Schritt mehr zurück. So wie wir eine Erdogan-Jugend haben, haben wir eine Öcalan-Jugend auf der Gegenseite. Die kennt nichts anderes, ist nach im Krieg geboren, in den 90er Jahren, ist während dem Krieg groß geworden, hat dann die Lockerung unter Erdogan erlebt. Aber das, was die Kurden heute haben, das sagen sie, das ist nicht ein Geschenk der Regierung, das haben wir erkämpft. Und wenn wir nicht das kriegen, was wir wollen, dann werden wir weiterkämpfen. Und die sagten dort, Politiker, Abgeordnete, Journalisten, also querbeet durch das Spektrum, sagten, wir setzen dieses Modell um. Selahattin Demirtas hat es kürzlich dementiert, hat gesagt, nein, es gibt keine Pläne, dass wir unsere eigene Autonomie ausrufen. Ja. Aber wenn es passiert, dann könnten wir tatsächlich eine ähnliche Entwicklung sehen. Oder vielmehr, es gibt zwei Fragen. Was passiert dann? Marschiert das Militär auf? Gibt es wieder Krieg? oder lässt die Regierung das zu, wird verhandelt, und falls verhandelt wird, dann könnten wir eine ähnliche Entwicklung sehen wie im Irak, eben mit einer sehr, sehr, sehr viel, mit einer wirklichen Autonomie oder mit einer Teilstaatlichkeit sogar.
Ja, ich denke auch, da ist sozusagen Imrarele und Öcalan und die Politiker wie Demirtas sind womöglich nicht ganz einig. Ich glaube, dass es da auch Rivalitäten gibt, und es ist ja ein Phänomen, das ich kann nicht erklären oder beantworten, warum es so ist, dass Öcalan diese Macht behalten hat, obwohl er seit 1999 ja praktisch unter Isolation steht. Das ist wirklich ein Phänomen. Okay, es gibt viele Erklärungen dafür, aber letztlich ist er ja unter der Kontrolle des türkischen Staates. Und das ist schon sehr speziell.
Danke einstweilen. Wir öffnen die Diskussionsrunde mit der Frei.
Von euch gesagt, die Türkei macht ja sozusagen alles, um keine Freunde im Ausland zu haben, also keine Länder als Freunde im Ausland zu haben. Überspitzt gesagt, mit welchen Ländern arbeitet die Türkei trotzdem zusammen? Was sind Partner für die Türkei, die heutige Türkei?
Partner sind, gestern haben wir gehört, natürlich gibt es Beziehungen mit einzelnen Ländern der Region, mit Saudi-Arabien, klar, auch mit Iran gibt es Beziehungen. Es ist nicht so, dass sie bewusst darauf hinarbeiten, keine Freunde in der Region zu haben. Natürlich gibt es ein Verhältnis weiter zu Amerika, die Türkei ist ja ein NATO-Mitglied. Das Verhältnis mit Amerika ist ziemlich gespannt. Ich glaube sogar, das persönliche Verhältnis zwischen Obama und Erdogan ist ziemlich zerstört. Also wir werden da wahrscheinlich nicht so schnell wieder mal eine persönliche Begegnung sehen. Natürlich gibt es ein Verhältnis zu den europäischen Ländern. Die Türkei ist auch bei allem schlechten Verhältnis zu Europa, gibt es auf vielen Ebenen Beziehungen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückfahre nach Deutschland, nehme ich in Berlin teil an einem sogenannten Richterdialog. Türkische und deutsche Richter, organisiert von der Europäischen Union, treffen sich seit Jahren zu großem Austausch, und da geht es um alle Fragen des türkischen Justizsystems. Also das ist natürlich extrem, erst war es sehr beliebt, solche Dinge zu machen, nicht nur auf der Ebene der Justiz, sondern auf vielen Ebenen, aber jetzt, wo die Abschottung in der Türkei wieder sehr viel stärker ist, sind diese Sachen auch unter großer Spannung, aber man hat sie nicht aufgegeben. Also es gibt da so eine Art Grassroots, was weitergeht.